Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das Atomzeitalter ist noch lange nicht vorbei in Deutschland. Zwar wird kein Strom aus Kernkraft mehr produziert, aber die Suche nach einem Endlager, die zieht sich länger als bisher vorhergesagt. Warum selbst die Suche nach einem Endlager noch mindestens 50 Jahre dauern dürfte, das ist gleich unser erstes Thema. Was wirkt wirklich im Klimaschutz? Darum geht es dann im Interview mit Karel Mohn von der Webseite klimafakten.de. Die Trockenheit auf Sizilien und die Hitze in China sind weitere Themen heute. Im Verbrauchertipp geht es schließlich um Giftpflanzen. Seitdem Gorleben raus ist aus der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll, ist die Debatte über die Standortsuche, ziemlich abgeklungen. Die Radioaktivität von Plutonium allerdings klingt ziemlich langsam ab. Die Halbwertszeit des Isotops 239 liegt bei 24.000 Jahren. Es ist also angebracht, Atommüll möglichst schnell, möglichst sicher endgültig zu lagern. Doch jetzt ergibt eine Deutschlandfunk-Recherche, dass die Suche nach einem Endlager noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen dürfte, nämlich noch mindestens 50 Jahre. Frage an Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Wieso dauert das Ganze so unendlich lange?
Weil es ein sehr umfangreiches Verfahren ist mit mehreren Stufen und vielen beteiligten Akteuren. Das Verfahren soll ja wissenschaftsbasiert sein, partizipativ, es soll lernend sein und transparent. Und es ist einzigartig, man hat das bisher so noch nicht gemacht. Im Moment sind wir in Phase 1 der Suche nach Standortregionen. Dafür wertet die Bundesgesellschaft für Endlagerung vorhandene Daten aus, um dann, wahrscheinlich 2027, Standortregionen zu benennen. Dort geht es dann mit Phase 2 und Phase 3 weiter, also erstmal der oberirdischen Erkundung und dann der unterirdischen Erkundung. Und für all diese Verfahrensschritte müssen von der BGE die Rahmenbedingungen entwickelt werden. Die müssen dann mit dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Endlagerung, dem BASE, koordiniert werden. Und hier müssen also insgesamt verschiedene Akteure im Verfahren miteinander agieren. Dann gibt es Öffentlichkeitsbeteiligung. In den Standortregionen folgen Regionalkonferenzen. Auch die brauchen Zeit. Im Rahmen der Erkundung werden dann Daten gesammelt. Die müssen ausgewertet werden. Und bei der unterirdischen Erkundung, da reden wir dann gegebenenfalls über den Bau von Bergwerken. Das heißt, hier muss geplant, genehmigt und gebaut werden. Und auch der Bundestag, der muss auf dem Weg zum finalen Standort mehrfach mitentscheiden. Also parlamentarische Verfahren und auch die Kostenzeit. Also kurz gesagt, es ist ein durchaus teilweise unübersichtliches Verfahren, bei dem stellenweise noch nicht ganz klar ist, wie es im Detail aussehen wird und ablaufen wird und ob alles rund läuft. Und deshalb sagen auch die Autoren des Öko-Instituts, die sich dieses Verfahren für das BASE angeschaut haben, 2074 als Zeitpunkt für eine Standortbenennung, wenn es gut läuft. Im realen Leben läuft es aber selten gut.
Dadurch ergeben sich aber doch Probleme, unter anderem für die Zwischenlagerung von Atommüll. Welche sind das?
Ja, nicht nur für die Zwischenlagerung. Insgesamt steht über allem die Frage, hält dieses Verfahren überhaupt durch? Also auch demokratisch betrachtet. Was ist Ende des Jahrhunderts? Welche politischen Rahmenbedingungen haben wir da? Wie krisenfest ist dieses Verfahren? Und dann, Sie haben es angesprochen, die praktischen Probleme. Wir haben in Deutschland verteilt über 1000 Castor-Behälter mit hochradioaktivem Material. Die liegen in Zwischenlagern, zum Teil an den alten Kraftwerkstandorten, sowie in zentralen Lagern in Ahaus, Gorleben und Lubmin. Und für diese Lager laufen die Genehmigungen ab. Ahaus und Gorleben schon in den 30ern, da muss man sich kümmern. Schon jetzt gibt es übrigens Zwischenlager ohne Genehmigung in Brunsbüttel und Jülich. Und pikant ist natürlich auch, wenn es über Jahrzehnte kein Endlager gibt, dann werden diese Zwischenlager quasi zu Langzeitlagern. Das ist sicherheitstechnisch nicht trivial, wegen der geopolitischen Lage, aber auch wegen der Behälter. Die Castor-Behälter sind eigentlich auf 40 Jahre ausgelegt. Derzeit laufen mehrere internationale Forschungsprojekte, um herauszufinden, ob eine längere Nutzung geht. Und ein weiteres Problem, all das dürfte die Gelder verschlingen, die die Kraftwerksbetreiber für die Endlagerung in einen Fonds eingezahlt haben, sodass die Finanzierung des eigentlichen Baus eines Endlagers kritisch werden könnte.
Da müsste die Politik doch was tun, um das Ganze zu beschleunigen. Tut sie das?
Theoretisch müsste sie das tun, bislang ist das kaum erkennbar. Bereits vor 2 Jahren musste die Bundesgesellschaft für Endlagerung ja eingestehen, dass der gesetzlich vorgeschriebene Zeitpunkt, ein Endlager zu benennen, 2031 nicht zu halten ist. Und damals hat daraufhin das BASE gesagt, es brauche eine Evaluierung des Verfahrens. Das Gesetz müsse entsprechend angepasst werden, aber passiert ist seitdem eben wenig. Das Umweltministerium hat einen Arbeitskreis mit den Beteiligten eingerichtet, berichtet. Aber direkt in der ersten Sitzung im März 2023 hat das Ministerium klargezogen, dass es keine Notwendigkeit einer Gesetzesänderung sieht, also direkt mal die Luft rausgenommen aus dem Prozess. Es macht ein bisschen den Anschein, dass das grün geführte Umweltministerium da in dieser Legislaturperiode nicht dran will. Auf Anfrage betont das Ministerium, dass Sicherheit die oberste Priorität des Verfahrens sei. Aber das BASE sagt eben schon im letzten Jahr, Zeit ist ja auch ein Sicherheitsfaktor. Denn die Sorge einiger, die dieses Verfahren gut kennen, ist, wenn es zu lange dauert, dann könnte das Verfahren scheitern.
Gucken wir nochmal auf den Forschungsbericht selber. Der ist seit Februar fertig, aber lange wurde er nicht veröffentlicht. Und im Juli sprach das Umweltministerium noch davon, das Projekt werde erst 2025 fertig. Ist denn klar, wie das zustande gekommen ist?
Nein, das BASE kann das nicht erklären, ist aber auch insgesamt schmallippig ob der Frage, warum dieser Bericht denn lange nicht veröffentlicht wurde. Erst 2 Tage nach meiner Anfrage im Juli nach der Existenz des Berichtes hat das BASE ihn an das Umweltministerium weitergegeben, obwohl man diesen Bericht seit Februar vorliegen hatte. Und um meine Veröffentlichung heute wissend, hat das BASE den Bericht dann gestern hauruck auf die eigene Internetseite gestellt. Man habe den insgesamt erstmal seit Februar auswerten müssen, so die Begründung. Und warum der Staatssekretär des Umweltministeriums behauptet hat, es würde bis 2025 dauern, dieses Projekt. Dazu habe man beim BASE nachgefragt, das erklärt habe, dass das Forschungsvorhaben verlängert worden war, weil zwischendurch ja diese neue Zeitschätzung der Gesellschaft für Endlagerung dazu kam, also eine neue Datengrundlage. Und da argumentiert das Ministerium, vor diesem Hintergrund hat das BMUV damals vorsichtig abgeschätzt. Also hier bleiben Fragen.
Soweit Ann-Kathrin Büsker zur Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Abfall. In ziemlich kurzer Zeit müssen die CO2-Emissionen runter. Deutschland will bis zum Ende des Jahrzehnts den Ausstoß von Treibhausgasen um 60% unter den Stand von 1990 drücken und im Jahr 2045 komplett klimaneutral sein. Um das zu erreichen, gibt es eine Fülle von Plänen und Maßnahmen, aber was davon wirkt wie und welche Maßnahmen sind besonders günstig? Damit hat sich das Online-Portal klimafakten.de beschäftigt. Es befasst sich vor allem mit Faktenchecks beim Thema Klima. Chefredakteur von Klimafakten ist Karel Mohn und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Mohn.
Hallo, Herr Ehring.
Herr Mohn, zunächst mal die Frage, worauf beruht dieser Faktencheck zum Thema Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen?
Ja, also wir finden, dass es für die Öffentlichkeit wirklich wichtig ist, da robuste, verlässliche Aussagen zu bekommen. Zum Glück gibt es dafür einen ganz tollen wissenschaftlichen Prozess beim IPCC. Das läuft so ab, dass man sich dort im Prinzip alle Forschungsergebnisse weltweit zu Klimaschutzlösungen anschaut und daraus dann sozusagen zusammenfasst, was ist belastbares Wissen. Und dieses belastbare Wissen, das übersetzen wir bei Klimafakten auf einzelne Technologien und Lösungen, die umstritten sind, also Atomkraft zum Beispiel, und arbeiten sozusagen allgemeinverständlich auf, taugt das nun was oder taugt das eher weniger?
Gerade war ja hier in der Sendung auch von Atomkraft und ihren Folgekosten und Risiken die Rede. Kann denn die Atomkraft trotzdem beim Klimaschutz wenigstens helfen?
Grundsätzlich kann sie das. Das ist ja eine CO2-arme oder fast CO2-freie Technologie. Aber wir haben eben in den Debatten über Klimaschutz in Deutschland so ein Problem von einer Verzerrung bei den Lösungen. Auf der einen Seite werden viele funktionierende Lösungen dargestellt als ineffektiv oder teuer oder sehr umstritten, also zum Beispiel erneuerbare Elektromobilität oder Moorschutz. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Lösungen, wo der Stand der Forschung eigentlich ist, das ist nicht so besonders effizient, das ist großflächig nicht so recht umsetzbar oder funktioniert nur für ganz bestimmte Bereiche oder ist sehr teuer. Und in diese zweite Gruppe kann man, und wie gesagt, das ist Stand der Forschung und eben sehr vieler Studien, auch die Atomkraft einsortieren.
Deutschland setzt ja wie viele andere Länder auch mehr auf Sonne und Wind. Wie steht es denn da um die Wirkung?
Ja, also das ist eine große Frage, die man auch in Alltagsfragen immer wieder zu hören bekommt, sozusagen nach der Gesamtlebenszyklus-Wirkung, ob nicht die Energie zum Beispiel, die man braucht, um Windräder herzustellen oder Solarzellen, ob da der Input und die Umweltfolgen nicht größer sind als der Gewinn, den man dann in CO2-Ersparnis hat. Und da ist es wirklich ganz klar, das ist nicht so. Unter dem Strich ist die Umwelt- und die CO2-Bilanz positiv, das heißt, das bringt für die Reduktion von Emissionen effektiv wirklich viel.
Die Wärmepumpe sollen wir ja alle oder jedenfalls viele von uns in ihre Häuser einbauen, um die klimafreundlicher zu gestalten. Ist das dann eine gute Idee unter dem Aspekt Ihres Faktenchecks?
Also grundsätzlich zählt die Wärmepumpe auch zu den umstrittenen Technologien und auch eher in die Gruppe der Technologien, wo gesagt wird, oder gibt es so viele Probleme. Das Fazit ist hier aus unserem Faktencheck, die ist eigentlich ganz gut. Ich will aber eins betonen, wir müssen uns natürlich die Probleme und Hürden bei allen Klimaschutzlösungen anschauen und wir dürfen nicht den Fehler begehen, dass wir sagen, jeder, der da mit einem Problem oder einem Einwand um die Ecke kommt, ist ein Klimawandelleugner. Also wir müssen die Leute da schon ernst nehmen und das versuchen wir eben indem wir das auseinanderklamüsern und versuchen zu beschreiben, was ist das, was wir ziemlich belastbar und robust aus ganz, ganz vielen Studien über diese Lösungen wissen.
Bedenken gibt es ja auch bei vielen Menschen gegenüber dem Elektroauto und der Abschaffung des Verbrennermotors, der sich ja immerhin seit über 100 Jahren bewährt hat. Wie bewerten Sie denn die E-Mobilität?
Also unter dem Strich, was jetzt die Klimatauglichkeit betrifft, ist die ganz klar positiv, ein wirklich wirksamer Beitrag. Ich glaube, was in der öffentlichen Debatte ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass die Bedenken, die Ängste, die Sorgen, die Leute haben, auch die praktischen Umsetzungsprobleme, die sind ja da. Die gehen auch nicht unbedingt weg, indem man zeigt, dass E-Autos gut sind für den Klimaschutz. Und ich glaube, da besteht tatsächlich noch Handlungsbedarf, dass man einfach umgeht mit der Frage von Menschen, wie soll ich mir das leisten können. Also da geht es dann auch letztlich natürlich zum Beispiel um Steuern und Abgaben, die das im Moment noch eher teuer machen, ein Elektroauto zu fahren.
Eine konkrete Klimaschutzmaßnahme möchte ich noch ansprechen, weniger oder gar kein Fleisch und andere tierische Produkte in der Ernährung. Würde es helfen, wenn wir alle Veganer werden?
Also das ist gar nicht mal der entscheidende Punkt. Es würde, ja, das würde helfen, aber darum geht es auch gar nicht. Was sehr helfen würde, wäre eine Reduktion des Verzehrs von Fleisch vor allem, aber auch von anderen tierischen Produkten. Aber es geht da wirklich dezidiert nicht darum, dass jetzt alle Veganer oder auch nur Vegetarier werden. Es geht eigentlich um maßvolle Veränderungen, die vor allem auch noch ganz schöne Zusatzpluspunkte mitbringen würden. Es wäre nämlich gesünder. Und das ist auch dann etwas, was übrigens, wenn man darüber diskutiert, ein wichtiger Punkt ist, dieser Gewinn an Gesundheit, das ist etwas, was die Menschen bewegt. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund dafür, für den Trend, dass eben doch ein bisschen weniger Fleisch sich in der gesamten Gesellschaft doch sehr breit durchsetzt.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, die öffentliche Debatte um die Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen ist ziemlich kontrovers. Es gibt sehr viel Skepsis. Wie kommt das?
Ja, also zunächst mal muss man feststellen, die Deutschen finden das störend. Sie erleben Klimaschutzdebatten als polarisierend. Und ich glaube, zu oft werden diese Debatten relativ kenntnisarm und faktenarm geführt. Deswegen sagen wir auch, Leute, schaut bitte auf den Stand der Forschung. Wenn wir eine Wissensgesellschaft sein wollen, dann bitte auch hier. Und es gibt natürlich auch Interessengruppen, die jetzt bestimmte Probleme sehr stark betonen. Wie gesagt, die Probleme muss man sich anschauen. Damit muss man umgehen. Aber man muss eben auch unterscheiden, was sind jetzt Probleme, die lösbar sind und was sind Probleme, die ein bisschen stark aufgepumpt sind.
Karel Mohn war das, Chefredakteur von Klimafakten, zu einem Faktencheck zum Thema Wirkung im Klimaschutz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, tschüss.
Ohne Wasser läuft gar nichts. Am Mittelmeer gibt es in diesem Sommer eine Hitzewelle, die man angesichts der Klimaerwärmung trotz ihres extremen Ausmaßes nicht mehr als ungewöhnlich bezeichnen kann. Touristinnen und Touristen können natürlich in nördlichere Regionen ausweichen, zum Beispiel nach Deutschland. Aber die Landwirtschaft, die ist an den Standort gebunden. Wenn es kein Wasser gibt, kann man auch kein Vieh mehr versorgen. Und in der Folge gibt es Berichte über Notschlachtungen aus Wassermangel. Mehr dazu von Rüdiger Kronthaler.
Luca Camarata treibt seine Ziegen in den Melkstand. Etwa 300 Tiere hat der Bauer noch. 26 Ziegen hat er in der vergangenen Woche zum Schlachthaus bringen lassen. Das Wasser ist rationiert. Camarata muss seine Herde verkleinern, weil es nicht für alle reicht. Die Milchproduktion seiner Tiere ist bereits nur noch halb so hoch wie gewöhnlich. Aber das Problem ist nicht die Produktion. Das Problem ist, die Tiere am Leben zu erhalten. Die Bauern auf Sizilien wissen eigentlich, wie man Nutztiere gut durch einen heißen Sommer bringt. Camarata hat Auffangbecken angelegt für das Regenwasser. Doch alle Becken sind staubtrocken. Das gab es noch nie, sagt er, seit 1,5 Jahren keine längere Regenperiode. Das italienische Klimaforschungsinstitut CNR hat errechnet, auf mehr als 70% der Fläche Siziliens herrscht derzeit extreme Trockenheit. Grund sei der Klimawandel, sagt Professor Antonello Passini. Früher sei das Azorenhoch gewisserweise ein Schutz gewesen für Sizilien vor der heißen Luft aus der Sahara. Das hat sich verschoben. Heute ist das deutlich heißere Sahara-Klima immer bestimmender für Sizilien. Antonello Passini vom Klimaforschungsinstitut CNR. Wir sehen etwas früher als erwartet, was die nächsten Jahrzehnte auf uns zukommt. Die Hitze und der ausbleibende Regen sind aber nur ein Teil des Problems. Mehr als die Hälfte des aufgefangenen Wassers geht nach offiziellen Schätzungen verloren, aufgrund maroder Leitungen. Proteste in der Stadt Agrigento, beliebt bei Urlaubern wegen des berühmten Tals der Tempel. Das Leitungswasser von Agrigento ist streng rationiert. In den Hotels ist dies bislang kaum zu spüren, der Tourismus soll nicht leiden, aber die Anwohner bekommen mitunter wochenlang kein Wasser zugeteilt. Die versuchen, das Wasser in Tanks zu horten. Bei Emanuela Fragapane ist seit 2 Wochen das Wasser aufgebraucht. Die 45-Jährige, ihr Mann und ihr Sohn leben nun ohne fließend Wasser, ohne Waschmaschine, Spülmaschine, Dusche. Jeden Liter trägt sie mit Kanistern in ihre Wohnung in den 4. Stock. Ich bin jetzt völlig durchgeschwitzt. Kann ich duschen? Nein. Ich kann mich höchstens von der Sonne trocknen lassen. Wasser ist ein Grundgut. Es ist ein Recht, eine Würde. Die Bewohner beklagen das Versagen der Politik und die Ungleichbehandlung. Jetzt in der akuten Krise würden reichere Ortsteile öfter von Tankwägen versorgt werden als ärmere Ortsteile, sagen sie. Viele befürchten auch, dass die Mafia längst am sogenannten blauen Gold am Wasser kräftig mitverdient. Der Präfekt von Agrigento, Filippo Romano, räumt ein, dass das sich anbahnende Problem der Wasserknappheit unterschätzt wurde. Der Zyklus der Politik ist oft bestimmt von den akuten Dringlichkeiten. Das ist ein strukturelles Problem. Hoffen wir, dass diese Krise uns hier weiterhilft. Es ist ein Desaster, sagt Luca Camarata. Ein Drittel der Fläche Siziliens könnte bis zum Jahr 2030 von Desertifikation betroffen sein. Aufgeben will der Ziegenbauer aber nicht. Er will ein weiteres Auffangbecken graben für den nächsten großen Regen, wenn der denn irgendwann kommt.
Notschlachtungen wegen Wassermangels aufgrund der Hitze auf Sizilien, Rüdiger Kronthaler berichtete darüber. Auch in China ist es in diesem Sommer wieder einmal enorm heiß und dort bringt die Hitze das Stromnetz an den Rand seiner Belastbarkeit. Mancherorts ist nachts sogar Dunkelheit angesagt, um die Netze zu schonen. Dabei baut gerade China die erneuerbaren Energien aus wie kein zweites Land, doch es reicht noch immer nicht. Über Strommangel als Folge der Klimaerwärmung ein Beitrag von Caroline Vogt.
Um das Stromnetz zu entlasten, hat die chinesische Megastadt Hangzhou für diese Woche alle nicht unbedingt notwendigen Beleuchtungen verboten. Damit will die Stadt Energie sparen und die Stromversorgung sicherstellen. In Hangzhou sitzen einige der größten Unternehmen Chinas. Die landesweit größte Stromlast hat jedoch Shanghai. Das Kerngebiet der Stadt verbraucht laut Netzbetreiber doppelt so viel Strom pro Quadratkilometer wie Manhattan in New York. Während der anhaltenden Hitzewelle überschritt die Stromnetzlast erstmals die Grenze von 40 Millionen Kilowatt, ein neuer Rekordwert. Nach mehreren Hitzesommern in Folge hat China seine Stromnetze und die Versorgung ausgebaut, um die Spitzen besser abzufedern. Der enorme Energieverbrauch des Landes wird auch durch den Bau neuer Kohlekraftwerke kompensiert. Aufgrund der Hitzewelle laufen die Klimaanlagen Tag und Nacht im Dauerbetrieb. Mit 40,4 Grad Celsius wurde in Shanghai am Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres gemessen. Während vor allem der Osten und Südosten des Landes unter der extremen Hitze leiden, gehen in zentralen Landesteilen wie Sichuan, Chongqing und Hunan die Aufräumarbeiten nach heftigem Starkregen und Überschwemmungen weiter. Bei Unwettern in China sind in diesem Sommer bereits 200 Menschen gestorben oder gelten weiterhin als vermisst.
Caroline Vogt berichtete. Und eine kurze Meldung an dieser Stelle. Weit verbreitete, intensive und langanhaltende Hitzewellen haben nach Darstellung der Weltorganisation für Meteorologie in den vergangenen 12 Monaten sämtliche Kontinente heimgesucht. In mindestens 10 Ländern seien an mehr als an einem Ort Tagestemperaturen von über 50 Grad Celsius gemessen worden, teilte die WMO mit.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Menschen, Tiere und Pflanzen haben eines gemeinsam, sie möchten gern überleben. Wenn Pflanzen Gift enthalten, dann dient dies oft dem Schutz vor Fressfeinden. Auch im Garten finden sich unter Umständen viele Pflanzen, die man besser nicht in den Mund stecken sollte. Gerade kleine Kinder sind gefährdet, sie können die Gefahren noch nicht richtig beurteilen. Wie sie bei Verdacht auf Vergiftung reagieren sollten, das erfahren sie im Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Giftpflanzen gibt es überall, in der freien Natur, im Garten oder bei den Zimmerpflanzen. Besonders gefährlich sind im Sommer der Eisenhut, der Fingerhut und die Kübelpflanze Trompetenbaum. Petra Förster ist Oberärztin in der Informationszentrale gegen Vergiftungen des Universitätsklinikums Bonn. Nicht jede Kontaktform führt aber zu einer Vergiftung.
Wir sind konfrontiert mit einer Menge Anrufe, wo die Pflanze berührt wurde, gestreift wurde, gepflückt wurde. Und das sind alles keine giftigen Arten für Kontakt. Um sich tatsächlich mit solchen Pflanzen zu vergiften, muss man Pflanzenteile essen.
Dabei reichen je nach Pflanze schon kleinste Mengen aus. Es gibt hier keine generelle Regel. Alter, Gewicht der oder des Betroffenen sowie die Menge, die gegessen wurde, zählen dabei zu wichtigen Faktoren, um eine Vergiftung abzuklären. Unbekannte Pflanzen oder Pflanzenteile sollten niemals einfach verzehrt werden. Eltern sollten hier ihre Kinder im Blick haben.
Es sind besonders verlockend Pflanzen, die auf Kinderhöhe wachsen und die Beeren haben. Denn die Beeren, das kennen die Kinder als Heidelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren. Und wenn das Kind dann alleine unterwegs ist und irgendwo eine farbige Beere erspäht, dann fühlt es sich versucht, da auch mal eine abzureißen und in den Mund zu stecken.
Alles, was an essbare Lebensmittel erinnert, kann zur Versuchung werden, wie beispielsweise Goldregenschoten, die an Erbsenschoten erinnern. Dabei spielt der Geschmack oder der Geruch quasi keine Rolle, erklärt die Medizinerin.
Kinder gehen sowieso überhaupt nicht nach Geschmack. Sie gehen nach Optik und Mundgefühl. Das heißt, es gibt leider kein Warnsignal nach dem Motto, oje, giftig, spuck mal lieber aus.
Falls Pflanzen probiert wurden, sollten sie aus dem Mund entfernt werden und der Giftnotruf angewählt werden. Eine Eigenrecherche per Google im Internet kann Tücken haben.
Denn sobald man sich mit der Frage, ob die Pflanze giftig ist, in Google bewegt, findet man Quellen, die man besser lassen sollte. Meistens kann der normale Benutzer das nicht unterscheiden.
Der Tipp lautet hier, die Pflanze genau zu bestimmen. Es gibt Apps mit Fotofunktionen über das Smartphone, die sich hier besser eignen. Viele sind kostenlos. Zur Sicherheit kann eine zweite Recherche auf einer anderen Website helfen, die Pflanze sicher zu bestimmen. Helfen kann auch der Anruf beim nächstgelegenen Fachgartenbetrieb. Oliver Fink ist Leiter der Baumschule Becker in Bergisch Gladbach.
Viele Heckenpflanzen, Kirschlorbeer mit Beeren, ohne Beeren, er ist giftig. Aber auch eine eher heimische Heckenpflanze, der Liguster. Auch da weiß kaum einer, dass sie wirklich giftig ist. Stechbäume auch giftig, Thuja, also Lebensbäume, auch giftig.
Im heimischen Garten ist es außerdem wichtig, giftige Pflanzen von ungiftigen zu unterscheiden. Viele sind äußerlich zum Verwechseln ähnlich. Beispiel Maiglöckchen und Bärlauch. Winterlauch. Auch Hortensien sind giftig. Wer in den Fingerhut den Finger steckt und ihn dann ableckt, kann Übelkeit auslösen. Andere Vergiftungserscheinungen sind Herz- und Kreislaufprobleme. Petra Förster.
Dann bitte außer zu trinken geben, keine eigenen Maßnahmen einleiten, denn man kann als Laie eine Menge falsch machen, sondern einfach eine Giftinformationszentrale anrufen und nachfragen. Wir empfehlen dann die passenden Maßnahmen für diese Aufnahme von Pflanzenteilen.
Der Verbrauchertipp von Hilde Braun war das zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage danke, dass Sie zugehört haben. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag. Theo Geers moderiert und das erste Thema ist die Nominierung von Tim Walz als Kandidat für die Vizepräsidentschaft der USA.